Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid zu diesem wichtigen Anlass der Einschulungsgottesdienst in der Gemeinde Nymphenburg. Ich darf euch sagen, es ist immer ganz spannend, sich auf ein Thema zu konzentrieren, an so einem Sabbat, wenn es um Schule geht. Und in der Regel, meine Kollegen suchen sich immer eine Predigt aus, die für die Kleinen angedacht ist. Und ich habe mir heute gedacht, nein, wir machen es anders, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Lernen nie aufhört. Man lernt, solange man lebt, sagt man. Und ich habe euch einige Erkenntnisse aus der Wissenschaft mitgebracht, bevor wir in die biblische Thematik mit einsteigen. Deswegen soll euch nicht wundern, wenn die Einleitung ein bisschen länger dieses Mal ausfällt. Ich möchte erstmal mit einer persönlichen Erfahrung beginnen. 2001 bin ich nach Nordrhein-Westfalen gekommen an die Universität in Siegen. Ich weiß nicht, ob Siegen euch etwas sagt, das ist eine mittelgroße Stadt in dem südlichen Teil von Nordrhein-Westfalen mit einer staatlichen Universität, die zu der damaligen Zeit 13.000 bis 14.000 Studenten zählte. Und ich habe angefangen, meinen Studiengang, ich habe mir sorgfältig ausgesucht, welche Fächer ich studieren wollte. Damals durfte ich mir ein Hauptfach und zwei Nebenfächer aussuchen. Und meine Fächerkombination hat so gut gepasst, war wie maßgeschneidert, sagt man so. Es war richtig top. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich muss euch sagen, in der Schule bin ich nicht jeden Morgen mit Freude hingegangen, aber als Student, das hat richtig gepasst. Obwohl ich mein Geld verdienen sollte, manchmal, wenn ich Nachtschichten bei einer AWO-Anstalt gearbeitet habe und morgens um 8 Uhr bei dem ersten Seminar fast eingepennt bin. Es hat mir richtig Freude bereitet, jeden Tag in die Uni zu gehen. Kaum war das erste Jahr vorbei, es war die Sommerferien, wir haben gearbeitet, Studenten, Geld verdient und es hat das dritte Semester angefangen oder das zweite Jahr, habe ich festgestellt, dass es eine Menge von den Kommilitonen, die ich im ersten Jahr kennengelernt habe, nicht dabei waren. Bis mich jemand aufgeklärt hat, dass, jetzt haltet euch mal fest, 80% der Studenten, die mit mir 2001 angefangen haben zu studieren, mittlerweile schon aufgehört haben. 80%. Und ich dachte mir, liegt's an dem Fach, liegt's an die Studenten selbst. Ich konnte es mir das nicht erklären, bis ich im zweiten und im dritten Jahr Studenten, Kommilitonen kennengelernt habe, die mir erzählt haben, sie haben 3 oder 4 Mal unterschiedliche Fächer schon angefangen, nicht zu Ende studiert, abgebrochen, bis sie irgendwann das gefunden haben, was für sie das richtige Fach, der richtigen Studiengang war. Ich habe mir gedacht, 3, 4 Mal abbrechen, wisst ihr, was das bedeutet? Das sind 3, 4 Jahre, die man einfach so, sagt man, verschenkt. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Wissen sie nicht, was sie wollen? Ist es so schwer, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren? Bis ich letztes Jahr mit meiner Frau, wir haben so einen kleinen Sohn, ich war in Elternzeit, sind wir nach Fuerteventura geflogen, in ein Familienhotel. Wir hatten Halbpension, morgens ist ein bisschen durcheinander, jemand kommt, der andere geht, aber abends sieht man, wer da ist von den Gästen. Überwiegend europäische Gäste, so Skandinavier aus Schweden, aus Finnland, es waren etliche aus Deutschland, Frankreich, Leute aus dem europäischen Raum. Und ich war überrascht, Kinder am Essenstisch zu sehen, mit so einem Streicheltier, so mit einem Tablet vor sich. Und da lief permanent ein Zeichentrickfilm. Und da haben sie irgendwas drauf getippt und gespielt. Und ich habe gemerkt, die Eltern können richtig entspannen dabei. Die waren so, ihnen ging es richtig gut. Weil die Kinder waren nicht wuselig, Ja, und sie haben irgendwas gegessen von dem, was vorne am Tisch lag. Und es war Ruhe. Es war wirklich, wie man sagt, Ruhe im Karton. Ah, ich habe beobachtet, in dem Moment, wo aber wenn diese Teile da weggepackt wurden, oh, die Stimmung kippte sofort. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist los hier? Was passiert hier? Anscheinend haben Kinder heute Schwierigkeiten, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Bei einem Thema zu bleiben. Etwas, was sie sich vorgenommen haben, ein Ziel vor Augen zu haben und dieses Ziel zu erreichen. Und da musste ich denken an die 80% Auswahlquote von Siegen im Jahr 2001. Ich möchte das nicht pauschalisieren, aber jetzt habe ich einige Fakten mitgebracht, die für mich sehr interessant sind. Im Jahr 2013 wurde eine Untersuchung mit 20.000 Probanden, Arbeitnehmer. Und ihnen wurde die Frage gestellt, wie leicht sie sich ablenken lassen. 80% haben erklärt, nicht in der Lage zu sein, sich auf nur eine Aufgabe zu konzentrieren. 80%. Zwei Drittel haben Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen. Die Universität in Kalifornien hat sich diesem Phänomen ein bisschen genauer angeschaut und die Psychologin Gloria Mark hat festgestellt, dass Arbeitnehmer alle 11 Minuten etwas Neues, eine neue Aufgabe anfangen. Alle 11 Minuten. Und 57% von denen führen diese neu angefangene Aufgabe nie zu Ende. Die Situation in Deutschland ist nicht viel anders. Es gibt mittlerweile Untersuchungen, wo man feststellt, dass abends, wenn man vor dem Fernseher sitzt, man guckt nicht nur Fernseher. Während des Tatorts sucht man im Internet nach Kinderschuhe oder nach dem nächsten Flug für den nächsten Urlaub. Das heißt, man tut selten eine Sache allein, sondern mindestens zwei Sachen gleichzeitig. Und das stelle ich auch bei mir fest. Ich stelle fest, dass ich oft Schwierigkeiten habe, nur bei einer Sache dabei zu sein. Vor allem als Pastor ist es ganz interessant, dass man zwei Telefone hat und einen Laptop und manchmal sitzt man vor dem Laptop, beantwortet eine E-Mail, auf einmal klingelt das eine Telefon und gleichzeitig klingelt das andere Telefon. Und ich frage mich, ich mache etwas falsch vermutlich. Es muss sich etwas ändern bei der Sache. Die moderne Psychologie nennt dieses Phänomen Mind Wandering oder wandernder Geist. Und dieses Phänomen wird nicht nur von der Neurobiologie untersucht, sondern auch von der Philosophie. An der Universität in Mainz gibt es einen Professor, der Philosophie unterrichtet, theoretische Philosophie, der sich genau mit diesem Mind Wandering oder wandernder Geist Phänomen beschäftigt und sein Name ist Metzinger, Thomas Metzinger. Er beschreibt folgende Erfahrung, die er tagtäglich mit seinen Studenten macht. Er sagt, es ist ganz interessant zu beobachten, dass wenn der Unterricht beginnt, nach 20 Minuten werden meine Studenten wuselig und ich muss irgendwas tun, um ihre Aufmerksamkeit weiterhin zu behalten bei dem, was ich Ihnen da erzähle. Entweder muss ich Ihnen ein kurzes Video zeigen oder ich muss Ihnen einen kleinen Witz erzählen oder ich muss eine Diskussion anzetteln. Irgendwas muss ich tun, damit Sie bei dem Thema bleiben. Wenn ich das nicht tue, sagt er, dann driften Sie nach 20, 30 Minuten ab in Ihren Facebook- oder Instagram-Account. Der Professor sagt, dass der menschliche Geist und die Gedanken, die in dem menschlichen Geist drinnen sind, ähneln eine Horde betrunkener Männer. Eine Horde betrunkener Männer. Zwei Drittel des Tages torkelt der Mensch oder seine Gedanken mit einer Menge Krimskrams im Kopf durch die Welt. Und ich möchte euch jetzt eine Liste von diesen Krimskrams vorlesen. Spontan aufbrechende Erinnerungen. Mehr oder weniger zwanghaftes Planen. Wiederkehrende traurige Erfahrungen. Neurotisches Denken. Schuldgefühle. Beschäftigung mit früheren Verfehlungen. Diese Mischung von Gedanken und Gefühlen nennt Metzinger der narrative Ruhezustand des Geistes, die innere Erzählung dessen, was wir für unser eigenes Selbst halten und wie wir hoffen, einmal zu sein. Dieser narrative Ruhezustand, diese Gedanken, die uns permanent beschäftigen, ob bewusst oder unbewusst, sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie wir uns selbst sehen und wie unsere Existenz beschrieben von uns selbst beschrieben und wahrgenommen wird. Er sagt, die Ablenkung ist nur ein Symptom dafür, dass in meinem Inneren einen Cocktail von Gedanken vorhanden ist, der nicht richtig eingeordnet oder strukturiert werden kann. Dieser wandernde Geist vermittelt uns ein Gefühl, dass wir nicht mit dem, was heute, hier und jetzt ist, uns beschäftigen sollten, sondern irgendwo anders leben müssen. Wir sprechen von Parallelwelten. Und diese Parallelwelten sieht man sehr gut, wenn man mit Teenagern zusammenarbeitet. Diejenigen, die in eine virtuelle Welt abtauchen, tagtäglich, durch Beschäftigung mit Computerspielen und so weiter und so fort, können irgendwann nicht mehr die Realität, so wie sie ist, wahrzunehmen. Und er sagt, für dieses Abdriften zahlen wir alle einen sehr hohen Preis. Wir sind nicht mehr in der Lage, die Realität so wahrzunehmen, wie sie ist. Und wer die Realität nicht wahrnimmt, kann sie auch nicht verändern. Bevor wir den biblischen Text lesen, den ich euch heute Morgen mitgebracht habe, möchte ich euch einige Ideen mitgeben, wie die Wissenschaft mit diesem Phänomen und mit diesem Problem umgehen möchte. Zum Beispiel sagt sie, die Menschen sollen sich langfristige Ziele setzen und diese langfristigen Ziele sollen Schritt für Schritt erreicht werden. Man soll auch Zwischenziele haben, damit man Erfolgserlebnis feiern kann. Da habe ich ein erstes Zwischenziel erreicht, dann kommt das zweite Zwischenziel und irgendwann habe ich mein großes Ziel erreicht. Der zweite Vorschlag ist, dass jeder von uns eine Art Tagebuch oder Logbuch führt, in dem wir aufschreiben am Ende des Tages, was gut gelaufen ist, was mir gelungen ist an diesem Tag und gleichzeitig aber aufzuschreiben, was mir nicht gelungen ist, was nicht gut war an diesem besagten Tag. Ich glaube, wir vergessen oft die Fehler oder verdrängen oft Fehler, die wir alle alltäglich tun. Und wenn etwas vergessen oder verdrängt wird, besteht die Gefahr, es öfters wiederholt zu werden. Ein Logbuch hilft mir zu sehen, wo meine Standortbestimmung ist, was gelingt mir im Leben, aber auch wo meine Kämpfe sind. Und schließlich, sagt sie, die Wissenschaft, egal wie schwierig die Welt ist, in der wir leben, wir müssen mit einer Offenheit und Entschlossenheit uns den Problemen stellen und jeder soll in sich selbst die Kraft finden, sich selbst zu überwinden. Das ist so die Mantra der Psychologie. Die Kraft für die menschliche Überwindung ist in dir selbst. Du musst nur diese Kraft freischaufeln. Du musst sie nur entdecken. Als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich mich an mehreren Stellen wiedergefunden. Diese Mind-Wandering, dieser wandernde Geist ist mir nicht fremd. Ich kenne ihn ganz gut. Und wisst ihr, wo ich ihn als Christ oft kenne? Beim Gebet. Ich weiß nicht, wer das kennt. Abends versuche ich zu beten und nach 2-3 Sekunden merke ich, dass meine Gedanken nicht bei der Sache sind. Ich weiß nicht, warum ihr schmunzelt. Wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der so ähnliche Erfahrungen macht. Ja? Und dann muss ich mich mit aller Kraft nochmal fokussieren und nochmal disziplinieren. Aber ich merke, das gelingt mir nicht. Die Gedanken wandern einfach so rum. Und irgendwann gebe ich auf und ich sage, okay, jetzt dürft ihr mal wandern. Und nachdem sie sich müde totgewandert haben, wie bei der Steva, merke ich, kommt ein Punkt, wo man nicht viel sagen muss. Und das ist dieser Punkt der inneren Ruhe, der inneren Einkehr, wo eine geistliche Kraft an uns arbeitet, wenn wir es zulassen. Ich habe euch einen Text mitgebracht und über diesen Text möchte ich in den nächsten paar Minuten sprechen. Er spricht nicht direkt über wandernder Geist, aber indirekt sagt er eine Menge über die Problematik, die ich bis jetzt versucht habe zu schildern. Wir schlagen unsere Bibeln in Sprüche. In Sprüche Kapitel 24 auf. Sprüche Kapitel 24. Und dann lesen wir gemeinsam die Verse 30 bis 32. Sprüche, Kapitel 24, die Verse 30 bis 32. Der Weise hier, Salomo, oder derjenige, der als Weise hier fungiert, spricht von sich selbst. Er ist dieses Ich. Ich ging am Acker des Faulen entlang und am Weinberg des Toren. Und siehe, lauter Nesseln waren darauf und er stand voll Disteln und die Mauer war eingefallen. Als ich das sah, nahm ich es zu Herzen und ich schaute und ich lernte daraus. Der Weise ist spazieren gegangen an einem sonnigen Sonntag und er geht durch die Gartenanlagen außerhalb der Stadt Jerusalem und er schaut sich unterschiedliche Weinberge und Ackergrundstücke an. Manche sind gut gepflegt, manche sind mittelmäßig gepflegt. Und hier an dieser Stelle sieht er einen Trümmerhaufen. Es ist ein tolles Ackerfeld oder Weinberg, eins von beiden. Und dieses Ackerfeld, sagt er, hat eine Steinmauer. Das sagt uns der Ursprungstext. Im Original, es geht um eine Steinmauer. Und diese Steinmauer ist eingerissen an mehreren Stellen und Disteln und Unkraut von außen schwappen über dieses Mauerwerk rüber und verbrüdern sich, verbinden sich mit der Unkraut, was innen wächst. Allein Vers 30 ist ganz wichtig. Schade, dass Luther ihn hier ein bisschen anders wiedergibt, als es im Original drin steht. Es steht im Original, ich ging am Acker des Faulen entlang und am Weinberg eines Menschen ohne Herz. Eines Menschen ohne Herz. Die Elberfelder Übersetzung, die ist ziemlich genau, die sagt, eines Menschen ohne Verstand. Und hier sind wir bei dem ersten Punkt. Wir haben hier nicht nur mit jemandem, der Probleme hat, im landwirtschaftlichen Kontext klarzukommen mit seinem Ackerfeld oder mit seinem Weinberg, sondern wir haben hier mit einer Allegorie, mit einem Bild für einen geistigen Zustand. Jeder von uns hat ein Herz. Das heißt, wenn hier die Rede ist von einem Menschen ohne Herz, ist es nicht dieser Organ hier auf der linken Seite gemeint, sondern es ist mehr gemeint, nämlich eine gewisse Haltung, ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Das ist hier nicht vorhanden, sagt der Text. Dieser Mensch ist arm und dumm, nicht weil er nicht intelligent ist, sondern weil auf der geistigen und auf der geistlichen Ebene etwas stattgefunden hat, was sein Weinberg, seine Gedankenwelt, seine Gefühlswelt, die Welt seiner Emotionen komplett ruiniert hat. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt. Als Pastor habe ich immer wieder die Möglichkeit, unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Und am kompliziertesten ist, wenn jemand zu dir kommt und dir ein Problem schildert und sagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie verwirrt ich bin. Kennt ihr so einen Zustand, wo man komplett verwirrt ist, emotional? Eine Beziehung ist in die Brüche gegangen zum Beispiel. Oder einfach, weil man nicht weiß, wie man seine Welt und sein Leben auf die Reihe bekommt. Es ist ganz interessant, wenn man den kompletten Kontext dieses Textes beachtet, dass wir hier nicht mit jemandem zu tun haben, der unfähig ist. Wir haben auch hier nicht mit jemandem zu tun, der arm ist. Allein ein Weinberg zu besitzen vor 3000 Jahren, das war schon eine Hypothek für die Zukunft. Das, was wir heute irgendwo in einem Bankkonto sparen, für später, für die Rente, war damals der Weinberg. Und ein Weinberg darf man nicht einfach so behandeln, ohne Pflege einfach wuchern lassen. Ein Weinberg war oft ein Erbgut von dem Vater und von dem Großvater und von dem Urgroßvater. Das heißt, mit einem Weinberg ohne Pflicht oder verantwortungslos umzugehen, das ist eine Schande gewesen. Wir haben vor uns eine Person, ein Mensch, der seine Verantwortung nicht wahrnimmt. Zwei Dinge folgen daraus, sagt uns der Text. Einmal, wir haben Unkraut in dem Weinberg oder auf dem Ackerfeld und wir haben eine eingerissene Mauer. Beide Komponenten sind ganz, ganz wichtig. Die Unkraut begegnet uns oft in der Bibel. Sie kommt im Neuen Testament vor, als der Teufel die Unkraut eingesät hat auf dem Ackerfeld Gottes. Die Unkraut kommt auch nach dem Sündenfall vor, als Gott zu Adam und Eva gesagt hat, Unkraut wird wachsen von alleine auf deinem Felde. Das heißt, wir haben hier mit Auswüchse der menschlichen Existenz, die mit der Sünde zu tun haben. Mit Dingen, die in den Griff bekommen werden können, aber offensichtlich in diesem Fall nicht, weil jemand sich darum nicht gekümmert hat. Ich sehe das sehr oft, vor allem in Beratungsgesprächen, wenn es um Ehepaarprobleme geht. Ich sehe das oft auch, wenn Schüler zum Beispiel wochenlang die Schule geschwänzt haben und ihren Eltern und den Lehrern erzählt haben, dass sie krank waren. Ich sehe das oft bei Männern und Frauen, die jahrelang, solche gibt es tatsächlich, die Post von irgendwelchen Ämtern nicht geöffnet haben und ihr Schuldenberg so groß geworden ist. Ich kann euch viele Beispiele nennen von Menschen, die einfach tatenlos bestimmte Probleme angenommen haben, ohne sich darum zu kümmern. Katrin hat das heute Morgen in der Kindersabbatschule erwähnt und hier auch. Manchmal muss man Dinge tun, die unangenehm sind. Auch in der Familie, auch mit den Kindern. Und es ist ganz, ganz wichtig, bei bestimmten Sachen dran zu bleiben. Wenn das Auto nicht regelmäßig zur Inspektion fährt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man irgendwann Probleme mit der Bremse hat. Wenn man auch sein seelisches Leben nicht permanent Acht darauf gibt, es ist irgendwann möglich, dass man eine Depression bekommt und so weiter und so fort. Wir haben hier mit einem Menschen zu tun, der wahrscheinlich auf der emotionalen oder auf der geistlichen Ebene nicht bereit war, Verantwortung zu übernehmen. Und es gibt ein Gesetz, nicht nur draußen in der Natur, sondern auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Es gibt keinen leeren Raum in unserem Leben. Es gibt kein Vakuum. Wenn man sich um ein Ackerfeld nicht kümmert, es ist nicht so, dass dieses Ackerfeld glatt bleibt, sondern irgendwann wächst da etwas. Und wenn keine guten Früchte wachsen, wachsen irgendwann giftige Früchte. Das ist die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung bezieht sich auf die Mauer. Ich möchte mit euch gerne einen Text lesen, weil für mich war es wichtig, wofür steht diese Mauer, die da eingerissen ist? Welche Rolle spielt sie im übertragenen Sinne? In Sacharja Kapitel 2, die Verse 8 bis 9. Sacharja Kapitel 2, die Verse 8 bis 9, das ist das vorletzte Buch des Alten Testaments, steht Folgendes. Sacharja Kapitel 2, die Verse 8 bis 9. Sacharja 2, 8 bis 9. Lauf hin und sage diesem jungen Mann: Jerusalem soll ohne Mauern bewohnt werden, wegen der großen Menge der Menschen und des Viehs, die darin sein wird. Doch ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer rings um sie her sein und will nicht und will mich herrlich darin erweisen. Der Herr ist hier keine Steinmauer, sondern der Herr oder die Gegenwart Gottes wird beschrieben als eine Mauer aus Feuer. Anlehnung an die Bilder aus dem Exodus aus Ägypten. Das heißt, die Mauer oder dieser Schutz um die Stadt Jerusalem und der Schutz um das Gehirn, um die Gedanken und um die Emotionen jedes einzelnen Menschen ist schlicht und ergreifend nach dem Verständnis der Bibel die Gegenwart Gottes. Und diese Gegenwart Gottes ist leider in dem Bild im Sprüche Kapitel 24 nicht vorhanden, sondern sie ist vernachlässigt worden. Es gibt fette Löcher in dieser Mauer. Es gibt Bereiche, die komplett ruiniert und zerstört sind. Deswegen können sich negative Einflüsse von außen mit dem Unkraut von innen verbinden, verknüpfen. Und daraus entsteht ein Chaos. Liebe Geschwister, ich habe mir die Frage gestellt, als ich diesen Text gelesen habe, und diese Fragen möchte ich euch auch weitergeben. Welche Gedanken wachsen in meinem geistlichen Garten? Was beschäftigt mich langfristig tagtäglich? Habe ich Frieden in meinem Herzen? Oder fühle ich eine permanente Unruhe und Unzufriedenheit? Bin ich immer wieder latent verärgert? Ich habe neulich mit einer Bekannte gesprochen aus einer Großfamilie und sie hat mir von jemandem erzählt, den wir beide gut kennen, und sagte, sie ist momentan ein Nervenbündel. Wenn man ein Wort nur quer sagt, explodiert sie wie eine Atombombe. Ich kenne solche Leute, die sowas unter Anspannung stehen. Und wenn man sie fragt, was ist los, ist oft das Problem, was sie schildern, nur vordergründlich das, was sie glauben, dass es das eigentliche Problem gewesen wäre. Im Prinzip geht es um Unzufriedenheit, im Prinzip geht es um Bedürfnisse, viel, viel tiefer liegende Bedürfnisse, die nicht gestillt werden. Es geht um Zugehörigkeit, die nicht da ist. Es geht um Anteilnahme. Es geht um Liebe, um Geborgenheit. Dinge, die wir alle brauchen, um überhaupt existieren zu können. Ich habe mir die Frage gestellt, ist die Gegenwart Christi eine schützende Mauer um mich herum? Ist meine Mauer intakt oder an bestimmten Stellen eingerissen? Mich überrascht positiv die Reaktion des weisen Mannes. Es steht in Vers 32, als ich das sah, nahm ich es zu Herzen und schaute und lernte daraus. Das heißt, dieser Mann bleibt stehen, er schaut sich alles an und er zuckt nicht einfach mit den Schultern und sagt, ja, so ist das halt, sondern er denkt darüber nach und nimmt für sich eine Lehre daraus. Er gewinnt eine Erkenntnis und diese Erkenntnis kommt von Gott. Ich lese euch jetzt nicht die Erkenntnis der Bibel, sondern die Erkenntnis von einem griechischen Philosophen, der mit dieser Thematik sich jahrelang beschäftigt hat, vermutlich Plutarch. Er sagt Folgendes: Der Weise profitiert mehr von dem Dummen als der Dumme von dem Weisen. Der Weise versucht, die Fehler der Dummen nicht zu wiederholen. Die Dummen investieren aber keine Kraft, um die Tugenden der Weisen nachzuahmen. Wohl wahr, oder? Soll ich es nochmal vorlesen? Der Weise profitiert mehr von dem Dummen als der Dumme von dem Weisen. Der Weise versucht, die Fehler der Dummen nicht zu wiederholen. Die Dummen investieren aber keine Kraft, um die Tugenden der Weisen nachzuahmen. So ist es auch heute, über 2000 Jahre später. Ich habe für mich und hoffentlich auch für euch am Schultag 2019 vier Erkenntnisse für mich aufgeschrieben. Und die möchte ich euch einfach mitgeben, ohne sie zu kommentieren. Erkenntnis Nummer 1. Wir sind für unsere Gedanken und Gefühle und für unsere Fantasievorstellungen verantwortlich. Die Verantwortung liegt bei uns. Nicht bei der bösen Welt da draußen, nicht bei jemandem, der uns dazu verleitet hat. Die Verantwortung liegt schlussendlich bei uns. Zweitens, eine gesunde Gedankenhygiene erfordert tägliches Engagement und Pflege. Wenn ich bestimmte Dinge schleifen lasse, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendwann mein Garten überwuchert wird. Erkenntnis Nummer 3. Von manchen Menschen sollen wir lernen, wie wir nicht handeln sollen. Von manchen Menschen sollen wir lernen, wie wir nicht handeln sollen. Und die Erkenntnis Nummer 4. Die Gegenwart Gottes ist die einzige sichere, schützende Mauer in meinem Leben. Ich darf sie jeden Tag in Anspruch nehmen. In diesem Sinne, ein gesegnetes neues Schuljahr für die Kinder, aber für uns auch Gottes Segen bei dem Bewahren unseres Weinbergs tagtäglich, damit er auch gute Früchte hervorbringen kann. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass jeder von uns mit Gaben und Fähigkeiten und ein tolles Potenzial ausgestattet ist. Danke für die Gedanken, für die Intelligenz, für die Gefühle, für alles, was wir haben, damit wir mit anderen Menschen Kontakt haben können, aber auch mit dir in einer ständigen Beziehung bleiben dürfen. Großer Gott, du siehst, dass es manchmal schwierig ist, diesen Weinberg, diese Gedankenwelt sauber zu halten. Es gibt so viel von außen und von innen, was uns beschäftigt. Wir bitten dich, dass die Gegenwart deines Geistes, dass die Gegenwart deiner Liebe und all das, was du für uns tust, tagtäglich, wie eine schützende Mauer ist um uns herum, wenn es darum geht, verantwortungsvoll mit unseren Gefühlen und Emotionen, Gedanken umzugehen. Großer Gott, bitte segne jeden Einzelnen von uns. Segne die Kinder jetzt, wenn sie in die Schule gehen. Gib ihnen Konzentration tagtäglich für das, was sie in der Schule erleben. Auch wenn die Lehrer manchmal nicht die richtigen Worte finden, bitte hilf ihnen trotzdem, dass sie Freude an der Schule haben. Und bitte hilf uns als Erwachsene, als ihre Eltern auch, ein gutes Vorbild zu sein für sie. Dass wir verantwortungsvoll mit ihnen umgehen. Wenn sie mit uns reden, dass wir nicht an was anderes denken, sondern ganz bei der Sache sind. Wenn sie uns ihre Sorgen teilen, dass wir genau hinhören und verstehen, was auch zwischen den Zeilen gesagt wird. Gib uns Weisheit und Kraft dafür, lieber Vater, in deinem Namen. Amen.